Guten Morgen miteinander. So wie ich gesehen habe, auf dem Gottesdienstplan hat der Markus Bischof letzten Sonntag im Lukas 2 angefangen, bis etwa Vers 15. Und ich ging dort ungefähr weiter. Der Titel von meiner Weihnachtsbotschaft ist immer noch eine Weihnachtsbotschaft. Weihnacht ist für mich noch zu wenig lang vorbei. Heisst, der alte Mann und das kleine Kind. Und dann wissen die meisten wahrscheinlich schon, um wer es mir geht, wenn ich von einem alten Mann rede und vom kleinen Jesuskind. Wir kennen ja die Weihnachtsgeschichte sehr gut, weil wir alle hier so ein bisschen Insider sind, was die Bibel anbelangt. Wir kennen das. Jesus ist in Bethlehem in einem Stall geboren worden, vielleicht auch einfach in einem Den, wegen der Volkszählung vom Kaiser Augustus befohlen. Und hat am Anfang noch so recht romantisch tönt, oder? Von einer Jungfrau Maria. Sie ist ihr erstes Kind. Sie kann das Kindli in Windeln wickeln und sie legt sie in eine Krippe. Und auf dem Feld aussen erscheinen die Engel, die Hirten und die ihnen die frohe Botschaft verkünden. Und nachher kommen sogar noch Weise aus dem Morgenland, weil sie einen Stern haben gesehen leuchten und das richtig interpretiert haben. Und kommen zu dieser Geburt gratulieren. Die Weisen aus dem Morgenland mit einem gewissen Abstand, zeitlich. Aber romantisch geht anders. Was Josef und Maria da erlebt haben, das ist knallhart. Zuerst wird Maria schwanger und sie ist gar noch nicht geheiratet. Das Einzige, was Josef ihr verlobt sicher weiss, ist, von mir ist es nicht. Und das war so ein Schock für ihn. Ich bin noch nicht gerade steinalt, aber als ich noch 20 war, war es noch schlimm, wenn man schwanger wurde, unverheiratet. Das ist heute nicht mehr so, aber ich habe das noch erlebt. Für Josef war es sehr schlimm, er wollte die Verlobung gerade auflösen. Ein Engel hat ihm gesagt, du die Frau gleich heiraten. Was in ihr heranwächst, ist Gottes Sohn. Und Josef hat das auf sich genommen. Und jetzt, als sie hochschwanger ist, kommt der Befehl, Volkszählung. Jetzt kannst du 80 Kilometer wandern mit einer hochschwangeren Frau. Entweder sie vielleicht auf einem Esel oder auf einem Kamel, ich weiss es nicht. Irgendwie wird es schon gehen, aber mit einer hochschwangeren Frau musst du ab und zu eine Pause einlegen, da kommst du nicht schnell vorwärts. Und wenn du dann endlich zu Bethlehem bist, sind alle anderen vor dir da gewesen. Klar hat es keinen Platz mehr in der Herberge, ist logisch. Alles voll. Und ich stelle mir den Josef so vor, ich bin mal mit meiner Frau von Zofingen, vom Deutsch-Schweizer-Treffen, Action Biblique, hat sie plötzlich über den Mittag die Wehen bekommen. Und hat gesagt, du, es fängt an, wir sollten auf Bern fahren. Und dann haben wir dann am Nachmittag nicht mehr teilgenommen dort an dieser Versammlung. Wir sind mit dem Auto über die Autobahn gefahren, bis nach Bern ins Spital. Und als wir in den Geburtssaal gekommen sind, haben die Wehen aufgehört. Aber nur eine Viertelstunde oder so, nachher ist er wieder losgegangen und dann ist der Patrick geboren. Aber ich stelle mir jetzt den Josef vor. Maria, die sagt, Josef, ich habe Wehen, es kommt gleich. Wir sollten einen Platz haben. Schau doch, find doch etwas. Oder Josef findet nichts. Irgendjemand kommt das mit über und sagt, in meinem Haus hat es noch Platz, Wohnteil, Stallteil, zwischen denn mit Heu und Stroh. Wenn euch das recht ist, dann seid ihr wenigstens ein bisschen geschützt, könnt da reinkommen. Er nimmt sie dort her, nachher nimmt er noch eins von den Futterkrippli, die da oben steht für dir, hat es vielleicht Horti mit Stroh ein bisschen geputzt und nachher ein bisschen Heu reingelegt und gesagt, da kannst du dein Kindli reinlegen. Wie gesagt, das klingt nicht sehr romantisch. Und die Frauen unter uns hier, die schon mal geboren haben, könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr jetzt von einer 80 Kilometer langen Reise kommt, wo ihr das meiste zu Fuß gemacht habt, oder auf einem Kamel oder auf einem Esel, und jetzt kommt noch gerade Geburt, oder ihr seid allein mit eurem Mann, es ist kein Hebamme, niemand da. Und jetzt kommt das Kind auf die Welt, und Gott sei Dank geht alles gut, und ihr seid völlig erschöpft. Und Entschuldigung für die Formulierung, jetzt kommt noch ein Rudel Hirten und stürmt euch Bude. Wahrscheinlich hat keine Frau gesagt, ah, oh, wie schön, endlich Besuch. Nein, das ist hart. Es ist schwer. Und die Hirten erzählen, was sie alles gehört haben auf dem Feld. Die Engel sind gekommen, uns erschienen. Ein Licht ist gekommen. Wir hatten Angst gehabt. Aber der Engel hat gesagt, fürchtet dich nicht, denn ich verkündige euch grosse Freude, die am ganzen Volk soll widerfahren. Euch ist ein Retter geboren. Der Christus, der Messias. Eine wunderschöne Botschaft. Und wir werden ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Jetzt sind wir schauen und da ist es. Das ist es. Und dann lesen wir, dass die Hirten das erzählt haben. Ich habe gestern gesagt, also wenn ich König wäre und dann hätte ich meinen ersten Sohn bekommen, das ist der Prinz, der wird mal König, oder? Dann würde ich als König wahrscheinlich auch Botschafter aussenden ins Land. Der Prinz ist geboren, ist super, oder? Freut mich. Aber er würde auch nicht die einfachsten Hirten aussuchen, für das Gott zu erzählen. Dann würde ich ein bisschen standesgemässere Leute suchen. Und Jesus macht das einfach so mit Hirten. Gott macht es mit den Einfachsten. Ganz verrückt. Überhaupt nicht standesgemäß. Aber wenn er zeigen will, ich komme für alle. Auch für die Einfachen, für die Ärmsten, für die Jüngsten, für die Ältesten. Ich komme alle. Für alle. Ich bin da für alle. Und jetzt, nachdem sie es aber gesehen hatten, die Hirten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ei, Freude. Jetzt haben sie Freude. Sie wissen es. Wunderschön. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen seines Wohlgefallens. Eine wunderschöne Botschaft. Und in dieser Botschaft, heute werden wir zweimal vom Frieden hören. Das ist das erste Mal. Die Engel haben es gesagt. Friede auf Erden. Und wenn ich jetzt auf die Erde schaue, auf unseren schönen Planet Erde, dann sehe ich nicht so viel Frieden. Und auch sogar in unserer Zeit scheint uns der Frieden ein bisschen abhanden zu kommen. Es ist nicht so einfach mit dem Frieden auf dieser Erde. Ganz und gar nicht. Aber es wäre möglich. Es wäre möglich. Menschen wissen jetzt, es könnte Frieden geben. Jetzt wissen es Menschen, dass der Retter geboren ist, dass er Frieden in unseren Herzen machen kann. Auch die Reichen und die Mächtigen wissen es jetzt. Weil aus dem Morgenland sie weise kommen. In der Tradition redet man von den heiligen drei Königen. Und in der Bibel findet man nichts davon. Die waren weder heilig noch drei noch Könige gewesen. Wir wissen einfach, dass es weise aus dem Morgenland waren. Ich würde sagen Astrophysiker. Wir haben immer das Gefühl, früher waren sie dümmer als wir heute. Stimmt nicht. Es sind hochgebildete Männer gekommen, Sterndeuter. Denen darf man den Namen Astrophysiker durchaus geben. Die sind rausgekommen. Und vor allem, sie sind nicht nur mit den Sternen rausgekommen. Die haben auch noch das Wort Gottes gekannt. Die haben alte Schriften gekannt. Die haben das erforscht gehabt. Und wo der Stern ist gekommen, haben die gewusst, das ist etwas Besonderes. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter wird aufgehen in Israel. Oh, ein Stern, Jakob, Israel, das sind die Juden, das Volk der Juden, das Zepter, ein König und ein Stern. Jetzt ist der Stern da. Es gibt Leute, die sagen, man weiss, das stimmt übrigens, dass etwa so im Jahr 4 oder 6 vor Christus, wo eben Jesus geboren ist, Jupiter und Saturn in einer Konstellation waren ziemlich nah beieinander. Und dann leuchtet das am Himmel vielleicht ein bisschen heller. Das war nicht das. Bombe, sicher nicht. Die Weisen aus dem Morgenland, die hätten das gecheckt. Die waren nicht dumm gewesen. Die hätten gewusst, ja, es ist Jupiter und Saturn, das gibt es ab und zu, dass die noch beieinander sind. Das leuchtet jetzt dort ein bisschen heller und geht wieder vorbei, weil die driften wieder auseinander. Aber nein, die haben einen Stern gesehen, den sie sonst nicht haben gesehen, den es nicht gibt. Und dann sie gewusst, das ist das in diesen Schriften hier, der ist aufgegangen. Jetzt müssen wir nach Israel. Der neue König ist geboren, der verheißene König, der Messias ist geboren. Das ist ja logisch. Wo geht man her, wenn man einen Königssohn sucht? Sicher nicht, Entschuldigung, wie in einem Kaffee Bethlehem. Dann gehst du in die Hauptstadt, Jerusalem. Okay. Und jetzt bringen die ganze Jerusalem völlig durcheinander und machen alles zunger Opsi dort. Der Herodes geht aus allen Wolken und sagt, was? Neugeborener König der Juden, das wüsste ich, dann wäre ich der Vater, eben hier König. Und er fragt die geistliche Obrigkeit, wer da geboren wird. Also offenbar wissen alle ein bisschen, dass bei den Juden mal ein König wird kommen. Dass der Messias mal wird kommen. Oder Herodes fragt ihn, ja, wenn er kommt, wo kommt er denn? Ja, dann kommt er zu Bethlehem. Steht ja schliesslich auch in den alten Schriften, oder? Im Alten Testament. Also gut, jetzt wissen sie es. Sie gehen besuchen, die Weisen. Gott sagt ihnen im Traum, der Herodes will das Kind nur töten, er will es nicht anbeten, geht auf einem anderen Weg hin und das machen sie dann auch. Alle wissen es jetzt. Von den Ärmsten bis zu den Reichsten, das wissen es alle, der ist geboren, er ist da. Aber da ist einer, der weiss es schon länger. Der Simeon, der Altmann. Von dem lesen wir sehr, sehr wenig in der Bibel. Kommt nur einmal vor. Da im Lukas 2, ab Vers 25. Und da heisst es, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Da hat gewusst, ich erlebe Geburt vom Messias, vom Gesalbten Gottes. Ich werde das erleben. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, vergebt mir. Aber es gibt ja so einen Spruch, den wir alle sagen, und der ist ja wahr. Gott kommt nie zu spät. Aber in der Regel kommt er schon ein bisschen spät. Der Simeon ist alt. Er weiss, ich stirbe nicht, bevor ich den Messias gesehen habe. Aber jetzt bin ich auf einmal alt und er ist immer noch nicht gekommen. Es steht aber nichts von seiner Ungeduld. Vielleicht war der Simeon einer, der besser hätte warten als ich. Das ist möglich. Er wartet. Und er weiß, ich werde es noch sehen. Und jetzt plötzlich, er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Irgendwann hat er gewusst, heute muss ich in den Tempel. Ich muss in den Tempel. Und er trifft dort gerade Josef und Maria, als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für Jesus zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte. Man hat mit Jesus alles gemacht. Beschneidung, geopfert und so weiter. Maria, Tag von ihrer Reinigung und so. Ich kann jetzt nachlesen im Lukas 2 immer wieder nach dem Gesetz des Mose. Jesus ist wirklich unter das Gesetz getan gewesen, wie wir es im Galater lesen. Um uns von dem allem zu befreien. Und jetzt kommen die Eltern mit dem Jesuskind rein, um das zu machen, was das Gesetz verlangt. Und dann lesen wir etwas Wunderschönes. Da nahm Simeon Jesus auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Ich habe es gewusst. Du hast mir es versprochen. Und jetzt habe ich es dürfen sehen. Und er hat es einfach gewusst, als er das Kindli sieht und die Eltern, das ist nicht. Nicht müssen wir nachfragen. Er hat es gerade gewusst. Ihm ist klar gewesen, das ist nicht jetzt. Und ich finde es so schön, der alte Mann, der das kleine Kind auf die Arme nimmt. Maria hat ihm es offenbar überlassen. Hat ihm Jesus in die Arme gelegt. Und er hat dürfen in seinen Armen heben, was Gott ihm versprochen hat. Du wirst den Messias sehen. Und er hat ihn in seinen Armen gehabt. Dann hätte er können sagen, oh, jetzt kann ich im Frieden sterben. Ich habe ihn gesehen. Das ist wunderbar. Und das hat mich getroffen, dieses Jahr, zweimal Frieden. Erstens die Engel, die bei den Hirten auf dem Feld singen oder sagen, Wahrscheinlich haben sie es gesungen, aber man liest es nicht in der Bibel, dass sie es singen haben, sondern sie sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen seines Wohlgefallens. Es ist möglich, Frieden auf Erden. Und der Simeon, der hat eben mit seinem Leben Gott die Ehre gegeben. Und darum hat er jetzt den tiefen Frieden dürfen erfahren. Wir können auf der Erde keinen Frieden erfahren, wenn wir Gott die Ehre nicht geben. Ohne den ersten Teil von diesem Spruch von den Engeln, Ehre sei Gott in der Höhe, wenn wir den nicht erfüllen, erfüllt sich auch der zweite nicht. Einfach so auf der Erde für alle Menschen. Kannst Frieden haben, könnt im Frieden leben. Es geht für die, die Gott die Ehre geben, für die anderen eben nicht. Und das Problem kann man mit einem einzigen Wort beschreiben, warum wir keinen Frieden haben. Macht. Man könnte es noch ein bisschen ergänzen. Machtgier. Wollen mächtig sein. Ich will befehlen. Und wenn es nicht nach mir geht, schiesse ich. Dann haben wir Krieg. Und die Menschen handeln so. Und haben sie das Gefühl, sie bringen selber Frieden her? Nein, finden sie nicht. Es geht zweimal um Frieden hier in der Weihnachtsgeschichte. Um Frieden für die ganze Welt auf Erden, um Frieden für jeden Einzelnen. Und wisst ihr, Gott hat alles gemacht, damit wir auf der Erde Frieden haben könnten. Ich staune einfach, denken wir nur an die 10 Gebote. Wenn sich die Menschen an die 10 Gebote würden halten, hätten wir das Paradies hier. Wir hätten Frieden. Das wäre sensationell. Denkt mal nur an das 9. Gebot. Das heisst interessanterweise nicht, du sollst nicht lügen. Das steht nie in den 10 Geboten. Das steht im Epheserbrief. Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Aber hier in den 10 Geboten heisst es ein bisschen anders. Das heisst, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wenn wir uns an das würden halten, gäbe es kein Mobbing. Stell dir mal vor. Du wärst nie in deinem Leben gemobbt worden. Nicht an der Arbeitsstelle, nicht im Kollegenkreis, nicht sonst irgendwo. Kein Mobbing, nie. Es hat niemand dich gecancelt. Oder dir etwas Böses nachher gesagt. Niemand würde schlecht über dich reden. Es gibt kein Dorfklatsch, keine schlechten Gerüchte. Gerüchte der Küche würde nicht brodeln, wenn man sich an das 9. Gebot hält. Alle hätten einander mindestens so lieb wie sich selber. Hey, das wäre schön. Schon nur das wäre traumhaft schön. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben. Mit diesen 10 Geboten hätten wir das Paradies auf der Erde. Das wäre wunderschön. Aber er hat uns nicht nur die 10 Gebote gegeben. Er hat uns noch Jesus Christus geschenkt. Darüber aus. Die 10 Gebote sind mit Abstand die beste Lebensgrundlage, die es je gegeben hat für menschliches Zusammenleben. Aber nein, man will sich nicht daran halten, irgendwie in dieser Welt. Man hat immer das Gefühl, wir wissen es besser. Und jetzt schenkt uns Gott noch einen Retter, der zu uns sagt, das Größte an diesen 10 Geboten ist folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Steht in Markus 12. Wunderschön. Wenn die Menschen das nur täten. Gott an erste Stelle stellen. Er hat Macht. Er soll sagen, was geht und wie es geht. Es gibt Frieden auf der ganzen Welt. Aber wenn wir den ersten Teil nicht einhalten von der Botschaft, Gott nicht dir geben, dann werden wir auch nicht den Frieden finden untereinander. Irgendeinisch wird es mal wahrscheinlich in der näheren Zukunft so eine Art Scheinfrieden geben unter einem Antichrist, bevor der kurz darauf alles zusammen in Schutt und Asche zerfällt und die menschliche Illusion von einem selber gemachten Frieden definitiv zerplatzt. Und doch kann seit der Weihnachten in unseren Herzen Frieden werden. Wir können in einer Welt leben ohne Frieden. Mit Krieg, mit Verfolgung, mit schlimmen Zuständen, wirtschaftlich oder weiss eh was. Und wir können im Frieden sein. Frieden haben in unseren Herzen. Warum ist das möglich? Ich denke, es ist möglich, weil Gott hat gesagt, ich lese jetzt das, eigentlich gar nicht daran gedacht. Sorget um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Das ist ein gewaltiger Ausdruck. Der Friede Gottes wird unseren Verstand übersteigen. Also wenn verstandesmässig nicht mehr kannst Frieden haben, weil ringsum alles umgeht in deinem Leben, dann kannst du im Herzen immer noch Frieden haben. Warum? Weil Gottes Friede ist grösser als unser Verstand. Und der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Jetzt kannst du dir kurz überlegen, wie manchmal in diesem vergangenen Jahr, als du dich furchtbar aufgeregt hast, oder in die Sätze bist gekommen, wie man so sagt, oder ins Dribbeln und ins Zappeln, und erst hintendrin gedacht hast, oh, ich glaube, die Sorgen auf Gott werfen, weil sein Frieden kann mein Herz und meine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich muss ja gar nicht so zappeln und verzweifeln. Gott hat es schon noch in der Hand. Aber wir vergessen es selber. Dann sind wir selber nicht mehr im Frieden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und der Abschnitt hört nachher auf. Macht, was ich euch gesagt habe, sagt der Paulus. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Friede Gottes übersteigt jeden Verstand und macht dein Herz und deine Gedanken ruhig. Warum? Weil der Gott vom Frieden will mit dir sein. Wow. Schön. Wenn ich aber nur gerade von Anfang an würde an das denken, bevor ich anfange zu zappeln. Manchmal zappeln ich eben auch. Der Herr Alexander, der Gründer vom Missionswerk, hat etwa 500 Lieder komponiert. Ein paar sind auf Deutsch übersetzt worden. Mehr als die Hälfte, glaube ich. Und eins ist ein Weihnachtslied. Und redet auch vom Frieden, wie wir Frieden haben können. Ist wahrscheinlich denen, die das Liederbuch Lieder von Kampf und Herrlichkeit kennen, sehr bekannt. Ich lese euch die Strophe. Jesus ward im Stall geboren. In die Krippe legt er sich. Alle Herrlichkeit des Himmels gab er auf für dich. Keinen Raum fand man im Hause für das Kindlein Jesus Christ, das doch nur mit lauter Gnade zu uns kommen ist. Keinen Raum gab man auf Erden dem, der doch ihr König war. Hass und Hohn ließ man ihn spüren, schlug ans Kreuz ihn gar. Keinen Raum gibt man ihm heute in der Welt, um die er warb. Hart und kalt sind so viel Herzen, für die Jesus starb. Wird vielleicht in deinem Herzen Raum für deinen Heiland sein? Zu dir wendet er sich heute, spricht, o, lass mich ein. Jesus, nimm Besitz von allem Raum in meinem Herzen heut. Ich empfange deine Gnade. Jetzt bin ich bereit. Vielleicht eines der schönsten Weihnachtslieder. Ja, für mich muss ich schmunzeln, dass wir heute auch «Stille Nacht» haben gesungen. Wo ich da so ein bisschen erzählt, wie unromantisch das für Maria hat müssen sein. Sage ich, heilig ist die Nacht schon gewesen, aber still nicht. Das ist auch sehr lang gegangen und sehr spät oder früh geworden, bis es dann endlich ist still geworden. Und die Ruhe ist eingekehrt. Ich möchte noch einmal die Verse lesen von diesem alten Mann. Von Simeon. Er hat nämlich noch etwas mehr gesagt und gewusst, was mich selber erstaunt. Da nahm Simeon Jesus auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht im Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Wisst ihr was? In der Apostelgeschichte wird nachher noch kapitelweise gekehrt, ob das Heil von Jesus auch für die Heiden sei. Ob nicht die Juden das auch dürfen erfahren. Ob man denen auch darf das Evangelium predigen. Da hat man zuerst noch gekämpft drum. Hätte können der Simeon fragen, der hätte schon gewusst. Das ist für alle Völker ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Ja, auch für die Heiden, für uns ist es ein Licht. Und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Johannes hat in seinem Evangelium geschrieben, oder Jesus hat gesagt, das Heil kommt von den Juden. Ja, Verherrlichung von seinem Volk. Wir dürfen das Jahr abschließen im Frieden. Weil Jesus den Frieden möglich macht. Gott macht ihn möglich. Je mehr als wir uns an seine Gebote halten, umso mehr haben wir selber Frieden. Je mehr wir ihm die Ehre geben an diesem herrlichen Gott, umso mehr haben wir selber Frieden. Wir müssen einfach mehr daran denken. Und daran denken, dass der Frieden Gottes jeden Verstand übersteigt. Und dass der Gott des Friedens mit uns sein will, auch im neuen Jahr. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, weil in dir ist Frieden. Vergib mir, dort, wo ich keinen Frieden habe oder hatte, möge ich schenken, dass wir ihn immer wieder dürfen ergreifen. Weil er ist da. Du schenkst ihn uns, du bist bei uns. Der Gott des Friedens wird bei euch sein. Danke von ganzem Herzen. Mögest du uns begleiten in den letzten Tagen von diesem Jahr und uns mit Zuversicht und einem Herz voll Frieden ins neue Herz, ins neue Jahr steigen. Ja, und wie es der Ronny gesagt hat, bist du bei denen, die gesundheitshalber noch angeschlagen sind, die vielleicht sogar kämpfen, mögest du mit ihnen sein, dass auch sie die Frieden in ihrer Situation dürfen erleben und durch das getrost und geborgen sind in dir. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.